Prolog. In einer Ecke der Bibliothek kauert der Sohn des Königs, das tränenverschmierte Gesicht zwischen den Knien verborgen, und blickte nicht auf, nicht einmal, als Anders die Tür aufbrach. Niemals hätte ein Satz wie dieser in der Chronik gestanden, und das war gut so. Es durfte nicht so sein, und doch war es so. Hätte ich hochgeschaut, hätten meine Augen die seinen getroffen, dann hätte ich zugeben müssen, dass ich es war und auch den letzten Rest meiner Würde verloren. So aber hätte es jeder sein können, irgendein Mensch, aber nicht zwangsweise ich. Es war nicht ich, der sich stundenlang in diesem großen, kalten, leeren Zimmer eingeschlossen und geheult hatte. Ich wollte es nicht sein. Solange ich es mir einreden konnte, war es gut. Anders schrie mich an, aber auch ohne seine Stimme zu hören, hätte ich gewusst, dass er es war. An seinem Schritt, an dem leisen Rascheln seiner Kleidung, an seinem Geruch. Ich bin von jeher mit scharfen Sinnen gesegnet, gestraft in Momenten wie diesen, in denen ich die Außenwelt, eigentlich alle Welten, die es gab, verbannen wollte. So vieles hatte ich an diesem Tag ignorieren müssen. Das Klopfen und Rufen auf dem Flur, das Flüstern und Tuscheln, das Fauchen und Schreien der Schwäne, die noch vor Sonnenuntergang für immer verstummen würden. Niemand musste mir mehr mitteilen, dass mein Vater gestorben war. Ich wusste es seit Stunden. Anders schrie mich an.
»Was fällt dir ein? Steh auf! Hör auf zu heulen! Und sieh mich an, wenn ich mit dir rede!«
Ich hielt meine Beine umschlungen und versuchte, mich noch etwas weiter einzurollen. Er sollte mein Gesicht nicht sehen, meine verschwollenen roten Augen, die Flecken, all das. Ich versuchte nicht daran zu denken, wie ich aussah. Wenn ich geheult habe, vermeide ich den Spiegel für den Rest des Tages. In ruhigen Momenten frage ich mich, ob die Elomeranen weinen konnten. Meine Augen können es, aber es gibt meinem Gesicht etwas Schwaches, Verletzliches, das ich nicht mag. Anders oder mein Vater hätten sich niemals derart gehen lassen, und dafür hasste ich sie. Ich wusste, dass sie mich für meine Menschlichkeit verachteten. Ich tat es manchmal selbst. Anders trat mir nach, so dass ich, verkrampftes Bündel, das ich war, umfiel. Es tat weh, aber dieser Schmerz war nur körperlich. Er würde vorübergehen. Nur ein paar blaue Flecken, zusätzlich zu den roten. »Weißt du eigentlich, was für ein Bild du da abgibst?« Ich wusste es. Leider. Aber auch, wie er selbst in diesem Moment aussah. Anders war wütend, sogar sehr, doch er würde niemals zulassen, dass Gefühle sein hübsches Engelsgesicht entstellen könnten. Es gelang ihm niemals ganz, dafür war er zu menschlich. Wenn er in Zorn geriet, sträubten sich seine Haare nach allen Richtungen. Aber ich glaube nicht, dass es jemals jemandem außer mir aufgefallen ist. Anders trat noch ein paar Mal nach mir, gezielt nach meinen Rippen, bis mir schließlich nichts anderes übrig blieb, als mich zu rühren und aufzusehen. Ich kniff die Augen zusammen, um den Tränenschleier zu vertreiben. Dann starrte ich nach oben mit aller Wut und allem Trotz, die ich aufbringen konnte, um zu verbergen, dass ich mich meiner schämte. Aber mein Blick glitt an Anders vorbei, durch ihn hindurch, obwohl er so schön ist, dass es schwer fallen kann, ihn nicht anzusehen, und hin zu der Bibliothekstür, die ich so lange versperrt gehalten hatte. Nun hing sie schief in ihren Angeln, das Holz am Rahmen war gesplittert. Anders war wütend. Und es war gut, dass er zuerst nicht auf mich, sondern auf die Tür getroffen war. Ein wenig liebte ich sie in diesem Moment, weil sie mich beschützt hatte. Aber dann begann ich, die Schmerzen zu fühlen, und das zwang mich zurück in die Wirklichkeit, zurück zu Anders, der sich über mich beugte. Seine Haare standen ab. Ich versuchte, nicht in seine Augen zu sehen, aber mir blieb nichts anderes übrig. In ihren sternenglänzenden Tiefen lag ein Wissen, das ich nicht herausfordern wollte. Aber ich merkte auch, wie er ruhiger wurde, nun da es ihm gelungen war, meinen Stolz zu brechen und mein Gesicht zu entblößen. »Du weißt, weswegen ich gekommen bin«, sagte er etwas leiser. Anders Zorn ist schnell entflammt und ebenso schnell wieder erloschen, und ich hoffte, dass es diesmal nicht anders war. »Es ist geschehen.« Ich sagte nichts, rührte mich auch nicht weiter, als dass ich versuchte, mich mit dem Rücken an der Wand abzustützen. »Es ist geschehen.« Das war eine nette Art, mir schon beizubringen, was ich schon seit dem frühen Morgen wusste. »Du solltest dich mal sehen.« Anders begann wieder zu schreien. »Dein Vater ist gestorben, und du schließt dich hier ein und heulst, weil du kein König wirst, du verdammter Bastard, sondern ich.« Ich würgte einen Mundvoll Spucke hinunter und eine Handvoll Wörter hinaus.
Das stimmt nicht.
Was stimmt nicht? Dass ich König werde?
Ich schüttelte den Kopf.
Das war es nicht, was ich meinte. Ich schluckte noch einmal, hob meine Hände als Zeichen, dass ich noch nicht widersprechen könnte.
Jetzt stell dich nicht so an. Ich kenne dich zu gut, um zu glauben, dass du deinem Vater auch nur eine Träne nachweinen würdest.
Er hatte recht. Ich weinte nicht um meinen Vater. Aber es war auch nicht die Krone, um die es mir ging. Seit Anders Geburt lebte ich mit dem Glück, dass sie mir niemals gehören würde. Es waren die Bücher, um die ich weinte. Die Bibliothek war vollkommen leer. Nicht einmal die Regale hat man mir gelassen. Anders starrte mich an, und das Funkeln in seinen Augen wurde heller. Er konnte keine Gedanken lesen, aber jetzt wusste er, was ich dachte.
»Du bist das Letzte«, sagte er leise. »Ich bin froh, dass du kein König wirst. Außer deinen Büchern ist dir doch alles egal.«
Erst jetzt sah ich, dass auch er geweint hatte. Ich hatte Anders noch nie weinen sehen, zumindest nicht seit er älter war als 5. Es verwirrte mich. Im nächsten Moment traf mich seine Hand im Gesicht, so dass ich mit dem Kopf zur Seite schlug.
»Du Miststück! Mein Bruder ist tot«, schrie Anders. »Jetzt steh auf und zieh dir was an! Und dann kommst du und erweist ihm die letzte Ehre, wie es ihm zusteht. Sonst schleife ich dich an deinem Haaren an sein Bett.«
Ich wusste nicht, ob Anders meinen Vater geliebt hatte. Es war nichts, was ich mir vorstellen konnte, dass irgendjemand einen Mann wie meinen Vater lieben würde. Aber sie waren immer sehr eng gewesen, und ich wusste nicht, wie es war, einen Bruder zu haben. Über die Gefühle anderer Leute musste ich mir nie Gedanken machen. Schwächeres Blut, schwächere Gaben, und ich war dankbar dafür. Ich atmete tief durch, richtete mich langsam auf, wischte mir den Staub aus den Haaren und die letzten Tränen aus dem Gesicht. In dem Moment durchzog ein reißendes Stechen meine Brust. Ich biss die Zähne zusammen und versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Anders sollte nicht die Genugtuung haben, dass ich mich vor Schmerzen krümmte. Es war schlimm genug, dass ich den ganzen Vormittag über geweint hatte. Jetzt musste ich zeigen, dass ich ein erwachsener Mann war, 5 Jahre älter als Anders. Er nickte. »Gut. Es tut mir leid, dass ich dich getreten habe, aber es ging nicht anders. Du hast es verdient.« Ich blickte zu Boden. In Anders Augen hatte ich schauen müssen. Aber bis ich meinem eigenen Blick wieder begegnen konnte, würde es dauern. Langsam ließen die Schmerzen nach, aber sie blieben.
»Du siehst erbärmlich aus«, sagte Anders. Seine Stimme war wieder leise und beherrscht, aber im Hintergrund zitterte sie noch leicht, vor Wut oder Trauer.
Es musste Wut sein, schon allein, weil ich selbst nichts anderes fühlte. »Die Zeit reicht nicht mehr, um dich noch zu schminken. Du bist selbst schuld, wenn man dich so sieht. Ich muss nur dafür sorgen, dass du an sein Totenbett trittst. Dann habe ich mich um die Schwäne zu kümmern.«
Er lächelte und strich sich die Haare glatt, oder versuchte es zumindest. »Bis ans Ende deiner Tage wirst du dich an diesen Moment erinnern, daran, wie du beim Tod deines Vaters die Schwäche deines Blutes nach außen getragen hast. Sieh mich an. Ich habe Würde. Ich habe Schönheit. Du bist nur eine Generation unter mir, und doch könnte man meinen...«
Die Ungeheuerlichkeit dieser Andeutung ließ mich Schmerzen vergessen.
»Es ist mein Blut ebenso wie deines«, flüsterte ich.
»Nur schwächer«, fügte Anders hinzu, und sein Lächeln schien ihm Kraft zu geben. Ich wollte mich nicht mit ihm streiten. Meine Bibliothek war verschwunden und mein Vater gestorben. Niemand konnte von mir erwarten, an einem Tag wie diesem zu tanzen und zu jubeln. Aber man konnte erwarten, dass ich Würde bewahrte und meine Pflicht tat. Und das würde ich tun. Ich war von Blut der Elomaran.
»Es ist nicht nötig, dass du mich verhöhnst«, sagte ich. Es war der längste Satz, den ich bisher an diesem Tag gesprochen hatte. »Ich weiß es nur zu gut, Anders. Ich komme auch so mit.«
Im Gehen drehte er sich zu mir um. »Ich möchte, dass eine Sache klar ist, Neffe.« Er hatte mich niemals Neffe genannt. »Mein Name ist Alexander, und von nun an wirst du mich auch so nennen.« Mit dem Tod war das Gesicht des Königs den Elomaranen noch ähnlicher geworden, denn alle Menschlichkeit war aus ihm gewichen. Seine Haut hatte nun einen bläulichen Schimmer, glänzend von den Ölen, mit denen man ihn gesalbt hatte, und spannte schärfer als zuvor über den Knochen. Als hätte man versucht, ein Gesicht aus Pergament nachzubilden. In der Luft hing ein Geruch von Muskat und weißen Rosen und überdeckte alles andere. Es gibt nichts, was mich stärker an den Tod denken lässt als dieser Geruch. Ich versuchte, mich an den Duft des Öls zu gewöhnen und wahrzunehmen, was darunter lag. An das Parfum oder Aralés oder den Kalkgeruch der Wände, aber es gelang mir nicht. Nur eine leichte Erinnerung an Nelken und an Schnee. Ich wollte nicht wissen, woher es kam. Vielleicht roch der Tod selbst so. Wie die Gesichter der Elomaranen war auch das meines Vaters völlig alterslos. Aber es war tot. Ich starrte meinen Vater an, als hätte ich ihn nie zuvor gesehen. Nichts Beunruhigendes ging von ihm aus. Nicht mehr das Gefühl, als kenne er jeden einzelnen meiner Gedanken. Verschwunden war das immer gütige, immer geduldige, immer wissende Lächeln, hinter dessen Maske nur anders zu sehen vermochte. Dies war ein Leichnam, von dem man keine Angst zu haben brauchte. Ich schämte mich für dieses Gefühl, doch ich war erleichtert. Es gelang mir zu lächeln. Mein Stolz und meine Würde kehrten zu mir zurück, zumindest für den Moment. Nur das Ziehen in meiner Brust erinnerte mich noch schmerzlich daran, dass ich eben noch mit einem Weinkrampf am Boden gelegen hatte. »Ich habe Harlan gebracht«, sagte Anders an meiner Seite, und das riss meinen Blick endlich los von diesem toten Gesicht. Die Worte, völlig ruhig und gefasst, waren an Aralé gerichtet, die ernst und schweigend an der Seite des Bettes stand. So bleich waren ihre Wangen, dass man auch die Witwe meines Großvaters fast für eine Engelsgeborene halten mochte. Aber als sie aufblickte und mit angespannter Miene ihrem Sohn zunickte, verrieten ihre braunen Augen ihre Menschlichkeit. Egal, wie dünn das Blut in Corisanders Haus auch geworden sein mochte, seine Nachkommen würden stets seine großen, nachtblauen Augen haben. Würden sie? Wieder zog es meinen Blick zum toten Gesicht meines Vaters, als sei ich gezwungen, es durch und durch zu studieren. Doch nun erhob sich die andere Frau, die am Ende des Bettes gekniet und wortlos die Füße meines Vaters gesalbt hatte, und reichte mir ihre Hände. Ihre Finger waren auf eine seltsame Art glatt und weich, und das heilige Öl hatte auch ihre Haut mit einem Film des Todes überzogen. Ihre Hände waren warm, viel wärmer als meine. Mir schauderte kurz. Die Berührung irritierte mich. Gewöhnlichen Sterblichen war es verboten, die Engelsgeborenen zu berühren, aber Totenmägde waren eine Ausnahme, wie auch nahezu alle anderen heiligen Gesetze außer Kraft gesetzt wurden, wenn einer vom Blute der Elomaran starb. Ich hatte es erst einmal erlebt, als mein Großvater starb und ich ein Junge von 6 Jahren war, aber es hatte sich tief in meine Erinnerung eingebrannt. Das Gesicht meines Vaters, als er mit der Abenddämmerung zu uns in die Halle zurückkehrte, und Anders Weinen, als sich ihre Blicke begegneten. Eine Spur aus Schwanenpflaumen, die in den Park hinausführte und der ich nicht folgen durfte. Auch damals hatte die Totenmagd meine Hände in ihre genommen. Ich versuchte, mich an ihr Gesicht zu erinnern. War es dasselbe? Ich konnte mich nur an unglaublich ruhige, dunkelgraue Augen erinnern. Wieder blickte ich in graue Augen, die in ihrer Tiefe immer undurchdringlicher wurden und die mein Spiegelbild nicht zu mir zurückschickten, was viel mehr zu behalten schien für einen späteren Zeitpunkt. War es dieselbe Frau? Ihre Haare waren grau, doch ihr Gesicht zu jung. Totenmägde waren sterblich, und so musste auch ihre Gesichter das Los der Zeit ertragen. Der Tod meines Großvaters lag 15 Jahre zurück. Wenn ich nur ihre Stimme hätte hören können, damals wie nun. Wortlos hielt sie meine Hände noch einen Augenblick lang fest, dann ließ sie sie unvermittelt los, wandte den Blick ab und kniete wieder nieder, um mit ihrer Arbeit fortzufahren. Ich wusste nicht, ob meine Anwesenheit noch erforderlich war, ob ich noch etwas Besonderes tun oder wieder gehen sollte. In allen Schriften, die ich gelesen hatte, standen nur die Aufgaben des Thronfolgers, und es waren nicht wenige. Ich war froh, nicht in Anders Haut stecken zu müssen, aber nach allem, was ich wusste, gab es keine Vorschriften für sonstige Familienangehörige. Wäre ich mit meinem Vater allein gewesen? Aber ich konnte ihn nicht mehr anschreien, nicht hier vor Anders, Aralé und der Totenmagd. Ich wollte wissen, was er mit den Büchern gemacht hatte, warum ich fortgeschickt worden war und warum er meine Mutter hatte hinrichten lassen. So aber sagte ich nichts. Mein Mund fühlte sich trocken an. Ich konnte nicht einmal schlucken, geschweige denn reden. Das Gesicht meines Vaters fesselte mich. Es war das erste Mal, dass ich es ruhig betrachten konnte, ohne die Angst, zu viel von meinen Gefühlen zu verraten. Wie sahen seine Augen jetzt aus? Was war aus ihrem Leuchten geworden, ihrer Kraft, ihrer Tiefe? Wenn die Elomaran ewig lebten, wie sollten ihre Augen dann sterben? Die Augen des Königs waren geschlossen, aber darunter? Ich machte einen Schritt vorwärts und beugte mich hinunter. Aus der Nähe bekam der Duft der gewürzten Öle etwas Aufdringliches. Vorsichtig streckte ich die Hand aus. Ich hatte noch nie einen Toten berührt und noch nie meinen Vater. Aber dann legte ich einen Finger auf eines der kalten, ölglatten Lider. Ich fühlte einen unnachgiebigen Widerstand wie eine Glaskugel unter der Haut und für einen Augenblick zögerte ich. Doch dann schob ich mit sanftem Druck meinen Finger nach oben. Die Augen der Elomaran konnten sterben. Keine Sterne strahlten mehr in der Tiefe des bodenlosen Blaus. Eine gefrorene Pfütze, ein erblindeter Opal, leblos und schmutzig. Und doch schien es mir, als könnte ich immer noch darin versinken, wenn es mir nur gelang, die Oberfläche zu durchbrechen. Unter dem Eis war noch ein Funken, das kalte Licht eines einzelnen gefangenen Sternes. Ich beugte mich tiefer. Ich musste erkennen, was es war. Etwas zog mich nach unten. Jemand schrie. Mit einem schmerzhaften Ruck schlug mein Kopf nach hinten. Ich hörte eine Stimme, die von weit her kam und zu anders gehörte. Geh, verlass diesen Raum, sofort. Jetzt erst registrierte ich, dass Anders mich festhielt. Dass er es war, der mich zurückgerissen hatte. Ich konnte mich nicht rühren, doch ich merkte, dass ich zitterte. Das einzelne, offene Auge meines Vaters starrte mich weiter blicklos nach oben an. Mein Finger, an dem etwas von dem Öl klebte, fühlte sich an, als würde er brennen. Ich wollte ihn in den Mund stecken. Aber ich konnte es nicht, und das war wohl auch das Beste. Warum hatte ich das getan? Ich wusste es nicht, aber ich hatte Angst, große Angst. Erst als Anders mich brutal herumriss und mit dem Gesicht gegen die Wand drückte, gelang es mir, den Blick endgültig loszureißen. Anders ließ mich los. Ich konnte mich wieder umdrehen. Wie viel Zeit vergangen war, vermochte ich nicht zu sagen. Ich hatte das Gefühl, stundenlang in das Auge gestarrt zu haben. Aber ebenso gut mochten es nur ein paar Sekunden gewesen sein, seit ich meinen Finger auf das Lid gelegt hatte. Anders starrte mich an, und ohne den Blick von mir zu nehmen, drehte er sich halb zur Seite, fuhr mit der Hand über das Gesicht meines Vaters und schloss das Auge wieder. Ich atmete auf und hörte, wie Aralee das gleiche tat. Aber Anders blieb angespannt. Zum ersten Mal wünschte ich mir, seine Gedanken fühlen zu können. In seinen Augen lag eine Anklage, als hätte ich gerade ein großes Verbrechen begangen. Ich wusste, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber es gab kein ausdrückliches Verbot, die Augen eines toten Engelsgeborenen zu öffnen, und nun konnte ich über ihr Aussehen zumindest einen Bericht für die Nachwelt schreiben. In diesem Augenblick fiel mir der Schrei wieder ein, den ich gehört hatte, dieser leise, unterdrückte und gleichzeitig maßlos entsetzte Schrei. Das war nicht Aralees Stimme gewesen. Und Anders auch nicht. Und ich wusste, dass ich nicht geschrien hatte. In diesem Moment begriff ich Anders Wut und Furcht, seine Fassungslosigkeit. Dieser Ausruf war von der Totenmagd gekommen. Der Totenmagd, die, bis mein Vater unter der Erde war und Anders gekrönt, keinen Laut von sich geben durfte.